herzlich willkommen zu unserer neuen Folge des Podcasts Flurfunk, dem Podcast des Teams Interne Kommunikation, in dem wir mit und über die Hochschule reden wollen. Es ist unsere 11. Folge. Wir, das sind heute wieder Jennifer Hohmann. Hallo Jenny.
Hallo Markus.
Wir, das bin auch ich, Markus Paul, und wir, das sind heute auch ein Gast. Wir haben uns einen Gast eingeladen, wir haben das letzte Mal schon angekündigt und er ist gekommen. Und wir wollen heute quasi eine Art Sondersendung machen. Wir, das sind heute auch unser Gast, Professor Dr. Simon Gollisch. Hallo Herr Gollisch.
Hallo zusammen.
Hallo.
Professor für Betriebswirtschaftslehre, Professor im Studiengang Angewandte Wirtschafts- und Medienpsychologie, Studiengangsleitung IOE, Innovation und Entrepreneurship, genau. So heißt es rum, und Fachgebiete Digitalisierung, Management, Betriebswirtschaftslehre und
Strategieentwicklung.
Ja.
Und Imkerei.
Genau. Und deswegen ist er heute hier, der Herr der Bienen, der Herr der Hochschulbienen. Und darüber wollen wir heute reden. Wir machen eine Sondersendung über die Bienen. Ist ja gerade Hochsaison, zumindest wenn ich so meinen Garten anschaue. Und wir wollen wissen, was es mit den Hochschulbienen auf sich hat. Und lieber Herr Gollisch, wann sind Sie eigentlich zuletzt von der Biene gestochen worden?
Letzte Woche. Also ich werde ständig gestochen irgendwie. aber mittlerweile merke ich es nicht mehr so richtig. Also der Bienenstich tut zwar immer noch weh wie am Anfang, aber das Hauptthema ist dann eigentlich die Schwellung danach. Und da kriegt man so ein bisschen Immunität nach so 30 bis 50 Stichen.
Okay.
Das heißt, die Frage, wie oft Sie in Ihrem Leben schon gestochen wurden, die können wir uns sparen, weil wahrscheinlich können Sie das nicht mehr zählen.
300 Mal, schätze ich, ja.
Okay.
Und der Stich letzte Woche, war der hier an der Hochschule?
Nein, der war zu Hause
tatsächlich. Ach so, okay, ja. Weil es wäre sonst ein Dienstunfall, ne?
Ja, quasi, ja. Okay, gibt es da ein Formular, das man ausfüllen kann oder so?
Ich vermute ja, doch. Da muss man dann bei der Krankenkasse muss man angeben, war es ein Unfall oder wäre es ein Dienstunfall?
Nee, so wehleidig bin ich nicht.
Ja, was für Bienen haben wir denn da eigentlich bei uns am Dach, am 92er Gebäude, glaube ich, ne?
Genau, die Bienen, also das ist die Rasse Carnica. Da gibt es ein paar unterschiedliche Rassen. Die Rasse Carnica ist hier die verbreitete Biene, also Honigbiene. Wir sprechen ja von Honigbienen, nicht von Wildbienen. Und sie zeichnet sich durch ihre Stechunlust eigentlich aus, also durch ihre Ruhe und durch ihre Schwarmträgheit in der Regel. Aber es gibt auch noch andere Bienen, die bei uns in Deutschland gehalten werden. Also zum Beispiel Ligusticas, das ist eine italienische Biene. Die sieht man auch vom Aussehen her, die sieht ein bisschen rötlicher aus. Die Carnica ist eher dunkler. Aber hier eigentlich ist die Carnica so die Hauptbiene, wenn man so will, hier in Mittelfranken.
Ligustica, hört sich gleich, finde ich, italienisch an, oder?
Also ja, das
denkt
stimmt.
Man gleich an Wein oder so.
Und aber es klingt auch nach Temperament, also ja, das klingt nach Stechen.
Stimmt. Sticht die mehr?
Ich, keine Ahnung, ich hatte noch keine. Also ich bin Carnica-Fan, ich habe nur Carnicas.
Okay, jetzt haben Sie gesagt Stechunlust. Jetzt habe ich irgendwie noch so Kindheitswissen, die Biene kann ja eigentlich nur einmal in ihrem Leben stechen. Also sollte sie eigentlich doch überhaupt stechunlustig sein, oder?
Eigentlich schon, ja. Also das ist die letzte Aktion, die eine Biene in ihrem Leben tut, wenn sie denn sticht, weil danach stirbt sie tatsächlich. Also das ist ja nicht wie bei der Wespe oder so, wo der Stachel dann rausgeht und die Wespe weiterleben kann. Mhm. Also die Biene hat tatsächlich dann das als letztes Mittel, um ihr Volk zu verteidigen. Und wenn der Stachel dann draußen ist, dann, dann geht sie ein.
Okay. Ach, das heißt, sie sticht, um sich zu opfern für die anderen.
Genau. Also man muss eigentlich immer sagen, dass die Biene ein ganz soziales Tier ist, wenn man so will. Also eine Biene ist eigentlich als Individuum, kann man nicht als Individuum sehen, sondern immer nur im Gesamtverbund Bienenvolk. Und jedes Tier hat seine Aufgabe im Bienenvolk. Und die Bienen, die stechen, sind in der Regel die auch das Volk bewachen. Also es gibt ja die Wächterbienen unter anderem im Volk, und wenn die dann stechen, dann tun sie das, um ihr Volk quasi zu schützen.
Okay. Weiß die Biene das, dass es dann vorbei ist?
Ich habe noch keine gefragt.
Gab noch keine Interviews.
Aber das ist schon sehr interessant. Ein soziales Wesen passt zu unserer Hochschule, oder?
Ja, total. Total. Das sind gute Mitbewohner hier am Campus.
Ja, mega, ja.
Ja.
Aber unsere sind auch sehr brav. Also ich habe tatsächlich noch keine,
gut erzogen,
keine großartigen Stechorgien hier erlebt bei uns am Campus.
Sehr gut. In unserer letzten Flurfunkfolge, da hat der Markus Paul so ein kleines Fass aufgemacht, nämlich das Fass mit dem weißen Rauch. Und ja, da sind wir auch auf Sie gekommen. Wir haben gedacht, wir brauchen jetzt einmal die Einordnung vom Experten. Was hat es mit dem weißen Rauch auf sich?
Ja, das ist dann der Rauch, der den Bienenpapst dann quasi signalisiert. Nein. Also Rauch ist tatsächlich dafür da, um, man sagt immer, die Bienen zu beruhigen, aber das ist eigentlich so ein bisschen falsch ausgedrückt. Das verschiebt den Fokus der Bienen weg vom Angreifer sozusagen hin. Also der Imker ist ja quasi in dem Moment, in dem er den Deckel dann aufmacht, also quasi das Dach abnimmt vom Bienenhaus, erstmal so der Angreifer. Und der Rauch, der fokussiert die Bienen anders oder hilft ihnen dann quasi den Fokus eher auf das Thema Futter zu lenken. Mhm. Man muss wissen, wenn die Bienen dann eben Rauch, dass sie merken, dass dann Rauch irgendwo im Bienenhaus ist, dass sie dann denken, naja, da brennt jetzt die Hütte. Und man muss sich jetzt schnell retten, also sprich schnell mal mit Futter vollsaugen, dass man dann noch Treibstoff hat, um dann in die nächste Wohnung zu kommen oder in die neue Wohnung zu kommen.
Ah, okay. Und als Wegproviant quasi.
Als Wegproviant, genau, und als Proviant für die erste Zeit. Und der Rauch, der ist dann eigentlich dann eher dazu da, um den Bienen dann zu signalisieren, jetzt saugt euch mal voll. Und dann haben sie auch nicht mehr so richtig Lust zu stechen. Also das nutzt der Imker dann, um dann entsprechend mit wenig Stichen quasi aus der Nummer wieder rauszukommen. Und das Interessante ist, es funktioniert 5-mal am Tag. Also man kann die Bienen tatsächlich 5-mal am Tag, wenn man lustig ist, mit Rauch einnebeln. Und der Trick funktioniert eigentlich immer wieder.
Aber irgendwann muss der Magen noch voll sein, oder?
Ja gut, die lernen den dann schon wieder aus. Wenn sie merken, okay, das war jetzt irgendwie Fehlalarm, dann sind die natürlich schon wieder, dann kommen die relativ schnell in die Normalität zurück.
Aha, okay. Also haben die keine Lesson learned, ja?
Nee, an der Stelle nicht.
Also wenn die Signale verstehen, stimmt es, dass Bienen eine eigene Sprache haben oder sprechen können, kommunizieren können miteinander?
Ja, also da gibt es tatsächlich noch keine eindeutigen Studien, beziehungsweise die Studienlage ist grundsätzlich erstmal sehr dünn. Man weiß wohl, das schon seit geraumer Zeit, da gab es glaube ich auch einen Nobelpreis dafür, dass die Bienen Tänze aufführen, um ihren Mitbewohnerinnen zu signalisieren, wo gibt's Futter. Das hat man schon rausgefunden, aber man hat noch nicht so richtig rausgefunden, wie jetzt kommuniziert wird innerhalb des Bienenstocks, da ist es ja stockdunkel, was jetzt gerade gemacht werden muss. Also an welcher Stelle jetzt eine Wabe gebaut werden muss, an welcher Stelle die Königin jetzt genau welche Art von Eiern legen muss. Die Königin legt ja zwei Arten von Eiern, befruchtete und unbefruchtete, also Männer und Frauen quasi. Und das ist noch nicht so richtig klar, oder mein Wissensstand ist der, dass es da noch keine eindeutige Studienlage gibt, wie diese Kommunikation genau funktioniert. Also das ist tatsächlich ein Mysterium, eine Blackbox, wenn man so will, im wahrsten Sinne des Wortes, ja.
Jetzt haben Sie gesagt, die legt Männlein und Weibchen. Das heißt, es gibt, also die Biene ist, kann, die wir jetzt, die so im Garten rumfliegt, kann männlich oder weiblich sein, oder haben die einen nur bestimmte Aufgaben, oder wie ist es da geregelt?
Ja, die Männer, also sprich die Drohnen nennt man sie ja auch, das sind dann quasi diejenigen, die einfach nur den, was heißt einfach, die haben die einzige Aufgabe, die Königinnen zu begatten. Und deswegen gibt es von denen auch nicht so viele. Das sind so nur so 2000 Stück pro Bienenvolk im Jahr. Und die Arbeiterinnen, also sprich die weiblichen Bienen, das sind dann die man im Garten so sieht, die dann Futter holen, die also Nektar sammeln, die dann Pollen sammeln, die tatsächlich die Arbeit machen. Die Männer lassen sich schön füttern im Stock und haben am Ende des Tages tatsächlich nur die Aufgabe, die Königinnen zu begatten.
2000, das ist mehr als bei der Bachelorette, das muss man schon mal sagen. Ja,
also, der Bewerb ist groß, ja.
Also, aber die haben keine Wachaufgaben quasi, dass sie den Bienenstock bewachen. Die haben nur die Fortpflanzungstätigkeit.
Die sitzen tatsächlich nur im Bienenstock, lassen sich sogar füttern und warten einfach darauf, bis sie dann am Ende zum Zug kommen oder auch nicht. Und werden dann aber auch, das ist dann quasi sozusagen die Schattenseite der Geschichte, jetzt um diese Zeit, also so im Juli, August, dann quasi von den Arbeiterinnen vertrieben. Also die werden dann erstmal nicht mehr gefüttert und dann werden sie aus dem Stock geschmissen und gehen dann ein. Also jetzt ist quasi das Ende des Bienenjahres erreicht. Jetzt braucht man keine Männer mehr, es müssen keine Königinnen mehr begattet werden und deswegen werden die jetzt radikal aus dem Stock entfernt und gehen dann ein, ja. Das ist Natur.
Klare Aufgabenteilung,
also ich meine, das ist das Patriarchat. Also muss man, Matriarchat muss man ja eigentlich sagen. Ja. Es ist schon, also das ist aber jetzt nicht nett, muss ich sagen.
Da haben die Damen die Herrschaft, ja.
Ja.
Und wie ist das Verhältnis? Also wie groß ist so ein Bienenschwarm insgesamt?
Also man sagt, dass so in einem normalen Bienenvolk so 40.000 bis 50.000 Individuen in der Hochphase leben. Also sprich so im Mai, Juni. Da legt auch die Königin dann jeden Tag so 2000 Eier. Also das ist schon ein Hochleistungstier, wenn man so will. Mhm. Und das nimmt jetzt aber auch dann wieder rapide ab. Jetzt um diese Zeit ist quasi der Hochpunkt überschritten. So nach der Sommersonnenwende, sagt man, ist dann eigentlich so das Volk wieder in Richtung Winter orientiert. Und da schrumpft dann auch ein Volk wieder zusammen bis auf ja so 10.000 Bienen ungefähr. Kann auch mal weniger sein im Herbst dann, kurz vor der Einwinterung.
Mhm. Und jetzt haben wir die gleiche Frage im Kopf, kann das sein?
Ich wollte noch kurz zur Königin, weil ich meine 2000, also, es gibt nur eine Königin, oder? Gibt es da mehr? Und wie wird man Königin? Also wer sagt das, du wirst jetzt Königin?
Ja, die Königin, die hat auch nur eine Aufgabe und die heißt Eierlegen. Also Königinnen sind allein im Volk für die Fortpflanzung zuständig oder für die Reproduktion, so muss man es eigentlich sagen, die sorgen dafür, dass es neue Bienen gibt, junge Bienen. Und wie wird man zur Königin? Also das entscheidet nicht die Königin selber, sondern das entscheidet im Prinzip das Volk. Wenn es keine Königin gibt in dem Volk, dann zieht das Volk aus befruchteten Eiern, also aus weiblichen Eiern, eine Königin heran in speziellen größeren Zellen. Eine Königin ist ja etwas größer als eine normale Arbeiterin. Und das entscheidet sich allein dadurch, dass diese Königinnenlarve dann allein mit Futtersaft, man nennt es auch Gelée Royale, gefüttert wird.
Gelée Royale.
Und genau, klingt gleich besser als Futtersaft.
Ja, ja schon.
Und die normale Arbeiterinnenlarve wird gefüttert mit so einem Brei, also Mischung aus Gelée Royale und Pollen und die Königin eben nicht. Also die wird allein mit Gelée Royale gefüttert und wird dadurch einfach, hat dadurch eine andere Entwicklung und wird dadurch größer. Und komplett von der Anatomie her anders und wird dann dadurch zur Königin.
Gewisserweise dann doch ein demokratischer Vorgang, ja?
Eigentlich schon, ja.
Gelée Royale. Apropos Winter, da war doch was, oder? Was uns interessiert hat.
Genau, das war die Frage, die ich im Kopf hatte. Also Sie sagten ja gerade, dass zum Winter hin das Volk kleiner wird. Noch so 10.000 Stück, glaube ich, waren das dann ungefähr übrig bleiben.
Plus
was,
minus, ja.
Ja, was machen die denn im Winter? Weil ich habe jetzt im Winter auch noch nicht so viele Bienen gesehen.
Ja, es liegt daran, dass die im Winter natürlich, wenn es geht, nicht draußen sind, weil die würden ja alleine erfrieren außen. Die sind ja, quasi keine Warmblüter, die Bienen sind ja Insekten. Mhm. Das heißt, die sind im Winter in einer Wintertraube, nennt man das. Also die klammern sich zusammen und wärmen sich so gegenseitig. Also im Winter hat es auch im Bienenstock quasi eine Kerntemperatur von 25 Grad bis 35 Grad, je nachdem, ob sie brüten oder nicht. Und dementsprechend ist da dieser Volksverbund auch ganz wichtig im Winter. Also eine Biene allein kann im Winter auch nicht überleben. Die braucht ein Volk, sagt man, muss im Herbst eigentlich mit mindestens 5000 Bienen in den Winter gehen, um realistisch überlebensfähig zu sein.
Okay, das heißt also, die Weibchen sind mehrjährig quasi?
Nein? Also auch die Weibchen, die sterben relativ, also die haben auch nur ein kurzes Leben. Die einzig Mehrjährige im Volk ist die Königin. Die Königin kann schon mal 3, 4, 5 Jahre alt werden. Mhm. Also normales Bienenweibchen im Sommer lebt 2, 3 Wochen und im Winter dann mal ein halbes Jahr. Also die müssen ja den Winter quasi schaffen. Aber im Sommer sind die relativ kurzlebig. Aber wenn man überlegt, was die arbeiten müssen, dann ist es eigentlich auch kein Wunder.
Ja, ja. Also das heißt quasi, die Weibchen sind im Winter nur noch da, um die Königin zu wärmen.
Im Prinzip die Königin zu wärmen und um halt auch quasi so kleine Mengen an Brut zu versorgen. Es muss ja auch schon gebrütet werden dann im Januar, Februar fürs Frühjahr. Und das tun dann auch die Winterbienen, ja.
Und das passiert alles in dem Bienenstock?
Genau. Das passiert alles im Bienenstock, weitestgehend ohne Flüge im Winter, ja.
Mhm. Das sind echt richtig soziale Tiere, ne? Also ist schon,
und das heißt,
finde ich, hat man nicht so auf dem Schirm.
Das ist dann auch in den Kästen oben auf dem 92er, da werden die dann im Winter sein?
Genau, da werden die dann im Winter sein und werden überwintern, ja.
Und darf da der Imker auch mal reinschauen, ob alles okay ist oder ist es eher...
Also im Winter versucht man tatsächlich, die Bienen nicht zu stören. Man versucht, alles so zu machen im Herbst, dass das alles passt. Also sprich, da muss genug Futter drin sein, da muss gegen die Varroa-Milbe behandelt sein, da muss das Bienenvolk auch stark genug sein. Es macht auch keinen Sinn, im Winter nachzugucken, weil was soll im Winter sein? Also die werden in der Traube sitzen. Man kann auch nichts tun im Winter als Imker, außer vielleicht mal Futter nachlegen, wenn es denn sein muss im zeitlichen Frühjahr. Aber ansonsten lässt man eigentlich zu, ja. Also die Hauptzeit des Imkers ist im Frühjahr und im Sommer und eventuell im Herbst. Mhm. Aber im Winter hat der Imker eigentlich nichts am Bienenstand verloren.
Und was heißt jetzt Futter nachlegen? Ja, wohl kaum eine Stulle oder so, ne?
Ja, wäre auch mal eine Idee. So ein Honigbrot
oder
so.
Genau. Also die essen nur Honig. Also, oder ja, wie, genau. Aber dann unseren eigenen Honig da reinschütten, oder?
Also im Prinzip ist ja der Honig das Winterfutter von den Bienen. Also die ernähren sich ja eigentlich, also deswegen sammeln die ja auch. Das, von der Natur ist es ja so vorgesehen, dass die im Sommer, im Frühjahr und im Sommer Honig sammeln, um den Winter dann zu überleben. Und dadurch, dass wir den entnehmen als Imker, müssen wir ihnen natürlich schon auch Ersatz geben. Sonst wäre es ja unfair, die würden dann auch nicht überleben. Deswegen kippen wir dann, kippen ist ein bisschen salopp gesagt.
Wir, Zuckerwasser wir, oder wie?
Genau, da gibt es dann Zuckerwasser oder Zuckersirup. Das ist genauso gut für die Bienen. Das spielt den Bienen keine Rolle, ob die auf Honig oder auf Zuckerwasser überwintern. Mhm. Das lagern die dann ein und davon ernähren sie sich dann im Winter.
Mhm. Sirup für Honig. Das haben wir uns nämlich auch gefragt. Ist es eigentlich in Ordnung, wenn wir den Honig quasi stehlen, ja, oder? Ist ja eigentlich schon Diebstahl, oder?
Im Prinzip schon, ja. Aber man muss ihnen dann auch was geben dafür. Also nur rausnehmen geht nicht. Man muss dann schon was nachlegen, ja.
Klingt auch nach einem fairen Deal.
Ja.
Ja, sehr fair.
Wir haben uns gefragt noch bei einer anderen Spezies, machen Hummeln eigentlich auch Honig oder machen das nur die Bienen?
Oh, das weiß ich nicht. Ich bin kein Hummelexperte. Die müssen sich aber natürlich auch wo von irgendwas ernähren. Ne? Also von daher gehe ich auch davon aus, dass die in irgendeiner Form eine Energiequelle brauchen. Wie die jetzt aussieht, ob das jetzt Nektar ist oder also Pollen sammeln sie ja auch. Man sieht es ja im Frühjahr auch mal, wenn die insbesondere im Frühjahr, wenn die Hummelköniginnen dann rumfliegen. Mhm. Dann sammeln die ja natürlich auch Futter, ne? Ob die jetzt natürlich, wie die Honigbienen funktionieren sie nicht, ne? Aber ob die jetzt tatsächlich extrem viel Nektar sammeln, das glaube ich jetzt nicht, weil die überwintern oder die haben ja eine ganz andere Behausung auch, ne? Also die wohnen ja dann auch eher so in Erdhöhlen, soweit ich weiß, und das ist dann eher eine ganz andere Funktionsweise als bei der Honigbiene.
Mhm. Höhlenbewohner, das ist ja interessant. Also es ist jetzt eine ganz eigene Art, es ist nicht eine Biene, die zu viel gegessen hat.
Nein, tatsächlich nicht.
Aber es ist ein Wunder, dass sie überhaupt fliegen können, ja?
Ja.
Das muss man schon mal sagen, so von der Anatomie her ist doch sehr interessant.
Das stimmt, ja. Ja.
Wie ist das, wie sind Sie eigentlich selber zum Imkern gekommen? So, ich meine, war das irgendwie Familientradition?
Ja, der Opa hat schon geimkert. Ja, okay. Und da hat man dann schon was gesehen. Und dann ist ja das Thema Imkern jetzt sowieso auch im Trend. Ne? Also man hört relativ häufig das Thema Imkerei mittlerweile. Früher war das erst so ein Hobby von Opas. Ja. heute ist es tatsächlich schon ein bisschen in der Gesellschaft angekommen. Und natürlich auch das Bewusstsein, also das kam bei mir auch daher, Bewusstsein für einfach gesunde Lebensmittel oder regional erzeugte Lebensmittel, selber Honig machen. Wobei ich ja sagen muss, ich bin zwar auch schon über den Honig an die Bienen gekommen, aber viel interessanter finde ich tatsächlich, wie ein Volk, also Ableger, wie ein Jungvolk sich entwickelt. Das finde ich noch viel interessanter als das Thema Honig machen. Also deswegen sind wir auch jetzt oben auf dem Dach sozusagen orientiert dahingehend, dass wir auch, also nicht nur Honig produzieren, sondern auch Ableger erstellen, um im nächsten Jahr dann richtige Wirtschaftsvölker auch zu haben, die dann wieder Honig produzieren.
Mhm. Und jetzt kann ich ja nicht aber sagen, ich will jetzt imkern und leg mal los, ja, und geh zu Obi und kauf mir ein Set oder so.
Schlechte Idee.
Wie macht man das? Gibt es da eine Schulung oder Schulungen oder wie läuft es ab, dass man Imker wird oder Imkerin?
Genau, also man würde sich dann wahrscheinlich in Triesdorf, das ist so der nächstgelegene Ort, wo professionell Schulungen angeboten werden. Da habe ich auch einen Kurs belegt, einen Imker-Basiskurs. Da kann man dann mal reinschnuppern, mal sehen, wie das funktioniert, so mal ein bisschen die Hemmschwellen in Richtung Bienen abbauen. Darf man, also ich erinnere mich, in der ersten Stunde durften wir Bienen streicheln. Oh. Also einfach mal so, um den Kontakt auch zum Tier zu kriegen. Das würde ich jedem empfehlen, tatsächlich auch zu machen, bei einem professionellen Imker mal reinzuschauen und sich da mal inspirieren zu lassen und auch mal zu gucken, ob das überhaupt was für einen ist. Ja, also nicht jeder ist ja dafür gemacht und es gibt ja auch Leute, die Intoleranzen oder Allergien haben. Den Leuten würde ich dann auch empfehlen, die Finger davon zu lassen, weil ich persönlich sehe es so, wenn man sich immer im Vollschleier und mit Handschuhen dahinstellen muss, dann hat man auch keinen Spaß dabei und man hat auch nie den richtigen Kontakt zum Volk. Was nicht heißt, dass ich auch mal mit dem Schleier, nicht auch mal mit dem Schleier ans Bienenvolk gehe, aber man sollte schon irgendwo versuchen, so ein bisschen die Nähe auch zu den Tieren zu kriegen. Mhm. Nur so kriegt man dann auch das Gefühl dafür.
Mhm. Wir haben ja auch eine Kategorie bei uns im Flurfunk und die heißt, was ich gern früher gewusst hätte. Und wir haben gedacht, vielleicht können wir die Frage bei Ihnen auch mal loswerden, weil Sie haben ja angefangen mit dem Imkern und vielleicht ist Ihnen irgendwann dann aufgefallen, das hätte ich gerne früher gewusst oder das hätte ich so gar nicht gedacht, dass das so ist. Gibt es da was Ihnen spontan einfällt?
Ja, ich hätte tatsächlich nicht gedacht, dass Bienen zu so einer Meisterleistung fähig sind. Also sprich zum Beispiel mal 70 Kilo Honig im Jahr zu sammeln. Ja, also bei uns kommt das nicht vor, wir haben nicht das Trachtangebot, aber in anderen Landstrichen geht sowas. Und das ist für mich also schon irgendwo ein Fakt, der echt beeindruckenswert oder beeindruckend ist. Das ist eine Meisterleistung, wenn man sich überlegt, wie lange eine Biene ja, für einen Teelöffel Honig fliegen muss oder was die Lebensleistung einer Biene ist, das ist ungefähr ein Teelöffel Honig, knapp. Das ist schon gigantisch. Also, oder auch, dass Bienen zum Beispiel nur im Sommer 2-3 Wochen alt werden, weil die dann ja quasi an Erschöpfung sterben sozusagen. Das ist schon, das wusste ich vorher nicht und das glaube ich ist schon echt, also da geht man schon, da begegnet man schon den Tieren dann mit Respekt, muss ich sagen,
ja,
wenn man das weiß.
Das stimmt. Also jetzt erschließt sich mir auch die 2000 Eier am Tag,
wenn
das so ein kräftezehrender Job ist.
Also im Sommer ist es so tatsächlich, dass die Königin 2000 Eier legt, dann werden diese ja, die schlüpfen ja dann 21 Tage später, die Arbeiterinnen schlüpfen dann 21 Tage später und in der gleichen Zeit sterben ja dann jeden Tag auch 2000 Bienen, ne, im Sommer. Also was reinkommt, geht auch quasi wieder ab. Und so wird das Volk eigentlich ständig erneuert. Es führt natürlich auch dazu, dass es keine oder wenig Krankheiten gibt, ne? Weil wenn die Alten und Kranken quasi gleich sterben, es geht eigentlich bei den Bienen vor allem darum, dass das Volk weiter existieren kann.
Leben im Turbogang.
Ja. Genau.
Jetzt fliegt die Biene rum, sammelt Pollen und so, soweit alles gut. Und wie wird daraus eigentlich Honig? Also ich meine...
Ja, aus dem Pollen wird kein Honig. Also die Pollen werden genutzt oder verwendet, um die Larven aufzuziehen. Aus dem Nektar wird der Honig. Also die Bienen sammeln Pollen und getrennt davon Nektar. Das wird auch getrennt voneinander eingelagert im Bienenstock. Und der Nektar wird dann, das ist ja so eine wässrige Lösung erstmal, so eine wässrige Flüssigkeit mit so 70-80% Wasser. Das wird dann quasi umgearbeitet von den Bienen durch gewisse Maßnahmen, die dann im Stock quasi vollziehen, also beispielsweise das untereinander weitergeben von dem Nektar, dadurch verliert er Wasser. Dann wird es quasi über ein paar Tage hinweg wird es dann Honig. Und wenn der Honig einen gewissen Feuchtigkeitsgehalt hat, dann wird er quasi eingelagert im Bienenstock, wird verdeckelt, also man sagt verdeckelt, das wird ein kleiner Wachsdeckel, kommt dann drüber und dann ist der fertig quasi zum Imkern oder entsprechend dann auch für den Winter.
Und wie kriegt man den dann aus den Waben raus, wenn da auf jeder kleinen Wabe so ein Wachsdeckel ist? Ich meine, da geht man ja wahrscheinlich jetzt nicht mit einem kleinen Messer dran und kratzt das ab.
Ja, es gibt so spezielle Gabeln, also Entdeckelungsgabeln, sagt man. Die werden dann, vielleicht haben Sie das schon mal gesehen, das sind so Gabeln mit so gebogenen Zinken. Und die nimmt man dann und entdeckelt dann diese Waben und dann kann man das in die Schleuder stellen und dann fällt das Wachs aus. Oder man kann das auch mit einem Heißluftföhn machen. Also das geht auch mit einem Heißluftföhn. Dann schmilzt man halt quasi die Wachsdeckel und auch dann ist der Honig frei.
Ah ja, okay.
Und kann der Imker irgendwas tun, um den zu beeinflussen, was da beim Honigmachen passiert? Also was da für ein Honig rauskommt?
Stimmt, es gibt auch so verschiedene Honigarten. Ja, ne? Es gibt so dunkleren, fester und flüssig.
Oder ist das Zufall?
Man kann tatsächlich die Bienen dahin stellen, wo es die entsprechende Tracht gibt. Also sprich, wenn man Rapshonig zum Beispiel machen will oder haben will, dann stellt man halt die Bienen rechtzeitig dann ans Rapsfeld hin.
Das klingt logisch.
Also das ist zum Beispiel das, was der Imker tun kann. Das ist auch aus meiner Sicht eine sehr interessante Geschichte. Also das nennt man auch Wanderimkerei, diese Sache. Und dann kann man halt gezielt dahin gehen, wo die entsprechenden Trachten sind. Oder man geht wenn man Waldtracht, also sprich dunklen Honig haben möchte, flüssigen Honig, geht man halt in die entsprechenden Wälder, die dann auch die entsprechenden Waldhonige produzieren. Schwarzwald zum Beispiel setzt natürlich einen gewissen Aufwand voraus. Also man muss die Bienenvölker einpacken, verstellen, wegfahren, hinfahren. Und das ist die Frage, ob man sich diesen Aufwand machen will als Imker.
Und was für Honig machen denn unsere Hochschulbienen dann hier, den Residenzstraßenhonig?
Ja, genau. Also das kriegt man raus, wenn man ihn untersucht. Also wenn man das Ganze chemisch untersucht oder unter Mikroskop sich anschaut, welche Pollenbestandteile da drin sind. Ich gehe mal davon aus, dass da viel Linde drin sein wird. Ich gehe mal davon aus, dass da auch viel Kastanie drin sein wird. So der erste Eindruck, den ich habe, ist, dass es eher ein dunkler Honig ist. Spricht auch dafür, dass auch ein gewisser Blattanteil drin ist. Und insofern ist das so eher so ein Mischhonig, also kein reiner Sortenhonig. Also man kann nicht sagen, dass es rein Linde ist oder rein Kastanie. Da ist halt alles ein bisschen dabei, aber ich denke, das ist ein ganz bodenständiger, normaler Honig. Und ich bin mal gespannt, wie er schmeckt. Ich habe auch noch eine kleine Probe dabei.
Ja, genau. Markus und ich werden da gleich ein Tasting machen und wir werden das, glaube ich, ganz genau rausschmecken, was da drin ist.
Gehe ich davon aus.
Und das heißt, also der Unterschied zwischen fest und flüssig entsteht jetzt nicht sozusagen in der Postproduktion, sondern ist tatsächlich schon vorgegeben von dem, was die Bienen für Nektar eingesammelt haben.
Genau, also es gibt unterschiedliche Zuckerarten, ne? Glucose und Fructose unter anderem. Und je nachdem, welcher Anteil da überwiegt, Wird der Honig dann eher schneller fest oder eher langsamer fest oder bleibt auch auf Dauer flüssig? Ja? Also Waldhonige sind eher auf Dauer flüssig und eher die Blütenhonige, also Rapshonig zum Beispiel, kristallisiert relativ schnell. Das sind dann die Honige, die man so richtig, die richtig weiß werden dann, so richtig kristallin werden.
Ah, ich habe immer gedacht, es ist andersrum. Ich dachte mir, der Waldhonig, der dunkle, ist der feste irgendwie.
Das ist der flüssige in der Regel, ja.
Ah, okay.
Was jetzt der Imker noch machen kann, ist, dass er den Honig rührt, das machen wir auch, dass der halt ein bisschen cremig dann wird. Ne? Also dass man nicht aus dem Glas rausmeißeln muss am Ende, sondern dass der dann so ein bisschen streichfähig wird. Das ist ja heute das, was der Endverbraucher eigentlich schon auch haben will. Das kann der Imker beeinflussen dadurch, dass man den Honig dann, wenn er im Eimer anfängt fest zu werden, dass man den dann rührt und dass er dadurch dann eine gewisse cremige Konsistenz bekommt.
Aber das heißt, der wird nicht gestreckt mit Wasser oder so?
Nein, das ist No-Go, geht gar nicht. Ja, oder mit Zuckerwasser könnte man sich ja vorstellen, dass man den dann streckt. Ist ja heute, geht ja auch durch die Medien aktuell oder ging vor ein paar Wochen durch die Medien, dass ja importierte Honige insbesondere überall Zuckerwasseranteile mit drin haben.
Oh, okay.
Und das ist aus meiner Sicht auch nochmal ein Grund dann dafür, regionalen Honig zu kaufen, weil der regionale Imker hier das eigentlich nicht macht. Ja. Also mir ist es nicht bekannt und das wäre also für mich ein absolutes No-Go.
Das ist dann, wenn da draufsteht, produziert mit Honig von Nicht-EU-Bienen. Ist dann irgendwie aus Südamerika oder so, ja?
Natürlich kann man nicht sagen jetzt pauschal, dass diese Honige alle schlecht sind. Ja, da mag es auch gute geben, aber für mich gibt es keinen Grund, einen solchen Honig zu kaufen, wenn wir hier tolle Honige haben, die hier regional erzeugt werden.
Apropos kaufen, kann man dann unseren Hochschulhonig auch kaufen?
Ja, jeder Mitarbeiter, jede Mitarbeiterin kann hier unseren Honig erwerben. Wir haben dieses Jahr jetzt leider noch nicht so viel. Wir haben ja nur 2 Völker, die Honig produzieren dieses Jahr. Aber im nächsten Jahr, da geht es dann richtig ab. Da haben wir dann sozusagen für jeden ein Gläschen Honig. Ja.
Ah, super. Da kann man sich dann an Sie wenden.
Genau, also an die Hochschulimkergruppe. Ich darf ja sagen, wir sind, ich bin nicht alleine. Ich mache das ja zusammen mit dem Jan Ninow, mit dem Robert Nierlich und mit dem Christian Ries. Und wir als Team machen das. Also wir sind dann quasi die Ansprechpartner dafür. Wenn jemand da Interesse hat, dann gerne. Wir werden vielleicht auch eine kleine Aktion machen mit dem nächsten Kurs nächstes Jahr. Also wir haben ja auch immer einen studentischen Kurs, der sich mit den Themen beschäftigt. Vielleicht machen wir eine kleine Kampagne. Mal schauen. Uns wird was einfallen.
Ich habe auch bei Instagram gesehen, dass unsere Hochschulbienen jetzt auch online sind.
Jo, genau. Wir haben einen Insta-Account.
Ja sehr cool.
Ja. Und den finde ich wie?
Naja, Insta gehen und dann eingeben Ansbacher-Hochschulbienen. Und da gibt es dann ab und zu mal ein Bildchen mit einer interessanten Unterschrift.
Und wann kann ich eigentlich meinen Honig Bio nennen? Weil ich weiß doch eigentlich nicht, wo die Biene war und was sie gesammelt hat, oder?
Nee, da gibt es so ein paar Richtlinien. Das sind im Prinzip gewisse Kriterien, die man halt erfüllen muss als Imker. Also man darf dann zum Beispiel, ja, soweit ich weiß, ich habe mich mit dem Thema noch nicht in der Tiefe beschäftigt, aber man darf dann, soweit ich weiß, auch nur Biofutter füttern.
Ah, okay. Na,
also man müsste dann schon darauf achten, dass auch das, was reingeht, biologisch erzeugt ist. Also man muss dann in gewisser Weise auch den Produktionsprozess, wenn man so will, biologisch führen, ja.
Produktionsprozess. Mich würde nochmal interessieren, in dem Fach, ja, das ist ja, glaube ich, ein WPMA, also ein Wahlpflichtfach, was man belegen kann, nachhaltige Imkerei, mal in 3, 5 Sätzen, was lernen die Studierenden da?
Uns ist es wichtig, dass für jeden und jede was dabei ist in dem Fach. Also wir haben ja Studis aus 5 Studiengängen oder 6 Studiengängen, glaube ich, sogar dabei. Also sowohl ingenieurwissenschaftliche als auch aus dem Bereich Medien, als auch aus dem Bereich Wirtschaft. Die sind, kommen ja aus ganz unterschiedlichen Professionen und haben ganz unterschiedliche Vorlieben. Und jetzt zur Frage, was kann man machen? Also wir haben eine Gruppe, die sich mit dem Thema Werbevideos, sage ich mal, beschäftigt hat. Also die haben ein Video gedreht, das aus meiner Sicht sehr, sehr toll geworden ist. Das kann man dann auch bewundern. Wir versuchen das oder sind gerade dabei, das über einen QR-Code auf die Honiggläser hinten einzubinden.
Oh, cool.
Sodass jeder, der auch ein Glas Honig bekommt, dann quasi das Video sich auch anschauen kann. Also dass es auch von einem großen Publikum dann auch gesehen wird. Es hat eine Gruppe gegeben, die sich mit dem Thema Beschaffung beschäftigt hat. Das waren dann eher die Betriebswirte. Es gab eine Gruppe, die sich mit dem Thema Honiganalyse beschäftigt hat. Es waren 2 Kommilitonen aus dem Bereich IBT. Und so ist, glaube ich, für jeden was dabei und wir werden uns im nächsten Jahr wieder interessante Projekte einfallen lassen.
Aber es darf, wenn man will, jeder an den Bienenstock mal ran, oder?
Ja, es darf jeder an den Bienenstock ran. Wir haben immer auch die Leute motiviert oder motivieren die Leute auch tatsächlich mal eine Wabe selber zum Beispiel in die Hand zu nehmen, also wirklich selber mitzuarbeiten. Das ist uns ganz wichtig, dass wir das nicht nur als Arbeiten im ja, so ein bisschen abgeschirmt irgendwie machen, sondern dass wir die Leute auch ranlassen, dass wir die Studis ranlassen und dass die einfach tatsächlich mitarbeiten können.
Und wenn es von unseren KollegInnen jemanden gäbe, der da auch Interesse hat, könnte sich derjenige auch mit einklinken oder ist das für die Studis wirklich vorbehalten?
Also wir würden die Plätze in den Projekten für die Studis vorbehalten, aber es gab schon Kollegen, Kolleginnen, die gesagt haben, Mensch, können wir uns den Bienenstand mal anschauen, da haben wir auch schon Privatführungen gemacht, ja, also das ist jederzeit möglich. Ja.
Sie haben gerade erwähnt, es soll nächstes Jahr ein bisschen mehr werden. So, was sind die Planungen dann? Also zwei Völker haben wir jetzt.
Genau, wir haben jetzt zwei Völker. Es sind zwei Leihvölker sozusagen. Eins von mir privat und eins vom Christian Ries. Die werden wir wieder mit nach Hause nehmen. Und wir haben uns jetzt aber auch in diesem Jahr Ableger gezogen, 8 Stück. Und die sind dann nächstes Jahr quasi so weit, dass sie dann Honig geben können. Und die stehen dann nächstes Jahr da und das sind dann quasi die hochschuleigenen Völker in hochschuleigenen Kisten.
Wow.
Und da gibt's dann mit Sicherheit mehr Honig als dieses Jahr.
Das hört sich so einfach an, die ziehe ich mal ab. Ich meine, wie sage ich jetzt den Bienen, macht mal ein neues Volk, also macht mal eine neue Königin, muss ja letztendlich dahinter stehen,
genau,
oder?
Wenn ich es richtig verstehe. Genau, so ist es. Ja, da gibt's ein paar Tricks. Man hat auch unterschiedliche Möglichkeiten, das zu tun. Bienen merken ja relativ schnell, wenn sie keine Chefin mehr haben, also sprich keine Königin. Und wenn man jetzt hergeht und beispielsweise, das ist eine Methode, ein sogenannter Wabenableger, und man nimmt zwei Waben mit Brut aus einem richtigen Volk, also aus einem Wirtschaftsvolk, hängt die in einen extra Kasten rein und setzt ein bisschen Futter dazu, dann ziehen die sich in der Regel innerhalb von 3 Wochen eine Königin. Ja.
Ah, okay, dann wissen die, ist keine da, wir brauchen eine.
Genau, so ist es ja.
Also die würden dann nicht aufgeben und sagen, okay, das war's, so long.
In der Regel nicht, nee. Okay. Also gibt es ein paar Sachen zu beachten, aber im Prinzip funktioniert so, ja.
Und was ich ja faszinierend finde, dass die Bienen immer wieder zurückfinden, ja? Oder kommen die irgendwann mal wo in einem anderen Bienenstock an, hauen die mal ab oder so?
Also sie finden immer wieder zurück, das sind eigentlich zwei Fragen oder zwei Themen. Also sie finden immer wieder zurück, deswegen Bienen sind sehr standorttreu. Mhm. Man darf Bienenkästen nicht einfach so im Garten, wenn man sagt, ja Mensch, ich möchte jetzt da mal Rasen mähen, wo der Bienenkasten steht, dann stelle ich jetzt halt mal 5 Meter weiter nach rechts. Das sollte man nicht tun, weil die tatsächlich dann nicht mehr zurückfinden oder erstmal Probleme haben, nach Hause zu finden. Man kann sie natürlich insgesamt so 2-3 Kilometer wegstellen, also außerhalb des Flugradius. Bienen fliegen ja 2 Kilometer in der Regel oder 3 Kilometer so in dem Eck. Wenn man sie außerhalb des Flugradius stellt, dann ist es okay, dann fliegen die sich komplett neu ein und dann ist es in Ordnung. Und der zweite Punkt ist, Bienen schwärmen tatsächlich mal ab und zu, also das ist auch ein natürlicher Trieb. Dann, das ist die einzige Ausnahme, wo sie dann nicht mehr nach Hause fliegen. Wenn die sich sammeln zum Schwärmen, also sprich, wenn das Volk sich teilen will, dann ziehen die bewusst aus und suchen sich eine neue Wohnung, wenn man so will. Also das ist dann so, das sind dann so diese klassischen Bienenschwärme, die man dann an den Bäumen oder an den Fassaden hängen sieht. Mhm. Das ist dann aber eine andere Sache. Das ist eine Art der Völkervermehrung, ja, also die natürliche Art der Völkervermehrung.
Und macht man da als Imker was, beziehungsweise kann man da was machen, dass man die Bienen wieder einfängt quasi, oder?
Kann man tun, ja, man kann die Bienen einfangen, das ist dann quasi die Maßnahme, wenn es passiert ist, ja. Man kann aber auch Sachen tun vorher, also man nennt das Schwarmverhinderungsmaßnahmen, man versucht die Völker so zu halten oder zu führen, dass sie gar nicht in Schwarmlos kommen, also man kann sie schröpfen, das heißt, man nimmt ihnen ab und zu mal so ein bisschen Brutwaben raus, um dann diese Spitzen quasi abzutragen. Also Bienen kommen ja immer dann in Schwarmlust, wenn die armen Bienen, also sprich die jungen Bienen, arbeitslos werden oder wenn sich sozusagen...
Dann langweilen sie sich.
Wenn es zu viele armen Bienen für zu wenig Brut gibt, dann kommt ein Volk in Schwarmlust in der Regel. Und da kann man hergehen und sagen, okay, ich nehme halt so ein bisschen Ammenbienen raus in Form von Brut, also die dann zukünftig Ammenbienen werden. Und dadurch versuche ich den Schwarmtrieb so ein bisschen zu schwächen. Oder man bricht zum Beispiel die Weißelzellen, das kann man auch machen. Also Weißelzellen sind die Königinnenzellen, die dann anlegen, bevor sie schwärmen wollen. Wenn man da hergeht und die entfernt vorher, dann können sie auch nicht oder dann wollen sie auch nicht schwärmen. Mhm. Das sind so zwei Maßnahmen, die man da ergreifen kann als Imker. Und das tut man alles in der Schwarmzeit. Das ist so die Zeit von Mitte April bis Ende Juni. Da hat der Imker dann schon richtig zu tun. Also da muss man schon auch schauen oder regelmäßig schauen, dass man da keine Völker hat, die dann da abschwärmen.
Und gibt es auch sowas wie eine Überpopulation? Also dass die einfach zu viel werden? Und also
insgesamt?
Ja, dass sie wissen, dass sie jetzt mal keine Eier mehr legen oder aufhören oder also irgendwie... Weil die haben ja keinen zweiten Bienenstock oder machen sie den selber dann irgendwie?
Das ist dann zum Beispiel, was das passiert, wenn das Volk, wenn beispielsweise für einen kleinen Bienenstock oder wenn man vergisst als Imker oder übersieht, dass man die erweitert, also sprich eine neue Zarge oben drauf stellt, wenn das Volk zu stark wird im Frühjahr, also wenn man zu spät dann den Bienenstock aufstockt oder ihnen mehr Raum gibt, dann wollen die auch schwärmen. Ne? Also da muss man schon aufpassen. Das ist jetzt auch so eine Maßnahme des Imkers im Frühjahr, in der Schwarmzeit, einfach rechtzeitig dann ihnen Brutraum oder Platz zu geben, sodass das Volk nicht auf die Idee kommt zu sagen, naja, die Hütte wird mir jetzt zu klein, ich muss mir was Neues suchen.
Aha, okay, das ist ja alles so interessant. Mich würde noch interessieren, mag eigentlich der Imker Wespen?
Also ich persönlich, also da gibt es unterschiedliche Ansichten. Ich persönlich halt so leben und leben lassen. Eine Wespe ist auch, man sagt immer ein Geschöpf Gottes, ja. Man soll denen auch ihr Leben lassen. Die wollen ja auch nur irgendwo weiter leben, sich weiterentwickeln, sich fortpflanzen. Und wenn eine Wespe sich mal, keine Ahnung, einen Honig holt, der irgendwo mal runtergetropft ist, oder wenn eine Wespe irgendwo mal an einem Glas sitzt mit einer Apfelscholle, dann soll sie da mal ein bisschen sich was holen. Das tut keinem weh. Und Wespen sind in der Regel eigentlich auch eigentlich friedlich. Wenn man jetzt da nicht hingeht und wild um sich fuchtelt, dann passiert auch eigentlich auch nichts, ja.
Und ich glaube, die sind richtige Fleischfresser auch, oder?
Auch ja. Das, ja. Wespen sind tatsächlich Allesfresser, kann man sagen, ja. Also die holen sich auch mal so vom Steak so ein Stück, wenn sie rankommen. Ja, das machen die schon. Die haben ja auch zum Beispiel keine Waben aus Wachs, sondern eher so aus Papier. Mhm. Das hat man vielleicht schon mal gesehen. Die Wespennester sehen ganz anders aus als so ein Bienenstock innen drin.
Sehr, sehr spannend. Also ich glaube, Schwarmzeit ist das Stichwort für uns, weil uns die Zeit schon ein bisschen davongelaufen ist. Wir haben unheimlich viel gelernt, lieber Simon Golisch. Also wir sind sehr gespannt auf den Honig und auf die Bienen, wie es weitergeht. Hat der Imker einen Wunsch fürs nächste Jahr?
Der einzige Wunsch, den ich als Imker sozusagen habe, ist, dass wir alle Völker durch den Winter bringen. Mhm. Das ist eigentlich immer so das, was der Imker, was so über allem steht. Man möchte die Völker im Frühjahr wieder so begrüßen können, wie man sie im Herbst eingewintert hat. Und das wäre quasi mein imkerlicher Wunsch für die nähere Zukunft, alles so lebendig und gesund durch den Winter zu kriegen und im nächsten Jahr dann viel Honig rauszukriegen, hoffentlich.
Das hoffen wir auch.
Ja, da drücken wir fest die Daumen.
Danke. Also, wir haben viel gelernt und sind am Ende unserer Folge. Hummeln sind Höhlenbewohner, Bienen sind sehr sozial und Männer haben es nicht leicht bei den Bienen, würde ich mal sagen.
Gute Zusammenfassung.
Vielen herzlichen Dank, Simon Golisch.
Vielen, vielen Dank.
Sehr gerne.
Ist wie im Flug vergangen heute, oder?
Total.
Und jetzt werden wir mal den Honig kosten, ja. Das war's, unsere Folge rund um die Bienen. Ich würde mal sagen, heute war es eigentlich nicht Flurfunk, sondern Klüger werden mit Simon Golisch. Und wir bedanken uns und nächstes Jahr vielleicht ein neuer Bericht, oder?
Ja, hoffentlich. Gerne.
Alles klar, das war's. Tschüss und auf Wiederhören.
Tschüss.
Ciao.